Hallo und herzlich willkommen. Nein, nicht so förmlich. Wir starten nicht so förmlich.
Wieso eigentlich? Hallo, mein Name ist Andreas und willkommen zu diesem nagelneuen Podcast, The Curious Radio.
Ich bin so aufgeregt wie selten, wenn wir hier im Studio sitzen. Wir sitzen ja durchaus öfters hier im Studio und wir werden auch öfters im Studio sitzen, weil The Curious Radio ist hier, um zu bleiben. Wir starten diesen Podcast, weil wir ein Anliegen haben, das wir gerne raustragen in die Welt. Willst du davon erzählen, Andi?
Die Welt ein wenig neugieriger zu machen.
Uns selbst und die Welt mitzunehmen. Uns selbst. Ich glaube, wir starten irgendwie immer bei uns, aber vielleicht starten wir deswegen auch bei uns und sagen, wer wir sind.
Mhm. Ja, mein Name ist Andreas. Ich bin Mitherausgeber des Curious Magazines. Mhm. Ich glaube, viele von euch, die uns jetzt gerade zuhören, die sind ja wahrscheinlich vom Curious Magazine auf den Podcast gestolpert und nicht auf die andere Weise.
Wir wissen es nicht, aber wir vermuten es.
Wir vermuten es.
Und ich bin Iris und ich bin die zweite Mitherausgeberin des Curious Magazine.
Die Chefredakteurin.
Und des Curious Radios. Ich nenne mich auch Chefredakteurin.
Das steht wirklich schwarz auf weiß in der ersten Ausgabe unseres Magazins.
Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll um The Curious Radio gehen und um The Curious Magazine und um die Neugierde, weil darum geht's. Warum die Neugierde, Andi?
Die Neugierde ist irgendwie fast weit gegriffen. Ich würde eher sagen, es ist eine grundprinzipielle Einstellung zum Leben. Und zwar das Leben in seiner ganzen Bandbreite wahrzunehmen. Weil heutzutage, ich weiß nicht, wie es euch geht, und so ist auch die Idee zu diesem Magazin und zu diesem Podcast entstanden. Uns geht es oft so, dass wir in unseren alltäglichen Routinen und so wie die Welt gerade auch ein wenig geschaffen ist, oft das Gefühl haben, geistig ein bisschen eingeengt zu sein, vielleicht so in digitalen Schleifen fest zu sitzen, oder?
Einfach festzustecken in einem Wahnsinn von Doomscrollen, Apps zumachen, wieder aufmachen und das Gefühl zu haben, eigentlich würde ich gern wieder von irgendwas träumen oder rausgehen oder Sachen machen.
Und
aber
den
irgendwie,
Kopf aufmachen.
Ja, den Kopf aufmachen. Und ich will das Ganze machen ohne Selbstoptimierungszwang.
Das stimmt.
Weil das ist mir ganz wichtig, das beim Curious Magazine und beim Curious Radio zu sagen, wir sind nicht da, um euch zu sagen, wie man Dinge tun muss oder tun soll, damit man ein besseres Leben lebt. Wir wissen es selber nicht, wir haben keine Ahnung davon.
Wir haben eine Vermutung.
Wir haben eine Vermutung.
Wir haben eine Vermutung.
Und wir haben für das Magazin schon ganz viele Leute getroffen, die zumindest in irgendeinem Teilbereich des Lebens total neugierig sind und total begeistert sind von den Dingen, die sie tun. Und ich finde, nichts ist besser als Begeisterung für irgendwas,
sich
was
in irgendwas zu verlieren.
Ja.
Sich in irgendwas zu verlieren, dass man nicht selbst ist. Und in dieser Folge, die ihr jetzt hören werdet, passiert nämlich auch genau das, das Verlieren in dem Vögel suchen.
Ja.
Ist es?
Wir haben nämlich für die erste Ausgabe vom Curious Magazine einen kleinen Schwerpunkt. Den kann man sich auch, wenn man das Magazin noch nicht hat, runterladen. Mhm. Auf unserer Website gibt es quasi den Hobby Deep Dive, so nennen wir das.
www.thecuriousmag.com/Vögel finden, Vogel finden.
Mhm. Wir verlinken das einfach, oder? Stellen wir einen Link in die Shownotes, das kann man schon machen. Mhm. Ein Hobby Deep Dive, so nennen wir das, weil wir nämlich die Vermutung haben, dass ein Hobby potenziell uns rausbringt aus so einem Alltagstrott. Aber die große Frage ist natürlich, wie kann man ein Hobby überhaupt starten, ohne dass es wieder so ein To-Do auf einer To-Do-Liste ist oder irgendwas, was man eigentlich gern tun würde oder wo man irgendwie mal hübsche Fotos davon macht und die dann postet, sondern sich wirklich irgendwo reinzunörden und reinzubegeben und irgendwas, eine neue Begeisterung für was Neues zu kriegen. Und das Vögelbeobachten aus Birding ist so der Schwerpunkt für diese Ausgabe. Andi, wie geht's dir mit Vögelbeobachten?
Es ist eigentlich total interessant, weil wir ja eigentlich beide nichts mit Vögeln, no pun intended, das muss man mal dazu sagen, am Hut hatten, bevor wir tatsächlich auf diesen Schwerpunkt gekommen sind, weil ich bin mir gar nicht sicher, wie es passiert ist. Die Idee ist mal kurz aufgekommen, was ist eigentlich mit dem Birding? Wir wissen, dass es da große Gemeinschaft gibt, also es gibt schon, wenn man so will, den Social Proof, es gibt schon viele Menschen, die sich mit diesem Hobby beschäftigen und wie wir dann aber angefangen haben, uns dann tatsächlich ein wenig nur in dieser Welt zu bewegen, ist es eigentlich relativ schnell gegangen mit der Erkenntnis, dass das ein echt cooles Hobby ist.
Du sagst es so und ich glaube dir das, aber jetzt ganz ehrlich.
Ja.
du warst bei vielen Dingen beteiligt bei diesem Magazin. Beim Birding-Schwerpunkt warst du jetzt nicht so ganz involviert, weil ich weiß nämlich, wie das zustande gekommen ist. Mir ist der Radu begegnet. Und der Radu hat mir auf einer Gartenparty...
Den musst bitte erklären.
Der Radu, der kommt in der nächsten Folge vor zum Birding. Der ist ein Freund einer Freundin und der war... Bei einer Gartenparty ist der einfach aufgetaucht und ist da gesessen und hat irgendwann begonnen, über eine Birding-Szene zu sprechen. Das war noch bevor es diese große Doku-Liste gegeben hat auf YouTube. Vielleicht hat die irgendjemand gesehen, das ist so, da geht es um diese extreme Birding-Szene, die ganz viele Dinge einfach von einer Liste abhaken wollen und wo es dann ganz viel um Konkurrenz und wer ist der Beste, wer findet mehr Vögel in welchem Gebiet und so Dinge geht.
Ranglisten.
Der Radu hat davon erzählt und dann gleichzeitig hat er vom Birden erzählt, wie er das findet. Und irgendwas hat das in mir ausgelöst, wo ich mir gedacht habe, okay, dem muss man hinterhergehen. Und Radu kommt eben in der nächsten Folge vor. Diese Folge ist Sandra unterwegs und hat noch zwei Leute getroffen, die was mit Birding auf dem Hut haben. Das ist auch lustig, mit dem Birding auf dem Hut haben. Mhm. Wie so ein Vögelchen, das dann am Hut sitzt. Mhm. Einerseits mit Kalle, ein YouTuber, der den YouTube-Kanal Ornithologie für Anfänger betreibt und so ein ganz bisschen kauziger, knuffiger Mensch ist, der im Wald rumläuft so und Vögel sieht.
So viele Vögelbezüge, ein kauziger.
Ja, ja. Und YouTuber. Dann Vero Mischitz, genau, so heißt die Person. Vero Mischitz, die Sandra auf einem Friedhof getroffen hat und die nochmal einen ganz anderen Ansatz zum Birding hat. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verloren, weil eigentlich war die Frage, was du tatsächlich, jetzt außer dieser schönen Geschichte, dass wir das Birding als Thema haben, tatsächlich mit Vögelbeobachten am Hut hast. Wann hast du das letzte Mal einen Vogel beobachtet?
Ich beobachte die Vögel hauptsächlich durch mein Schlafzimmerfenster. Weil wir haben da ein Netz, wir haben da ein Nest von Schwarz.
Ich weiß nicht.
Die Schwarzraben. Krähen. Es gibt die weißen Krähen, genau, und dann gibt es die schwarzen, komplett schwarzen Krähen.
Mhm.
Und die nesten direkt vor meinem Schlafzimmerfenster.
Oh, okay.
Im Baum. Und die beobachte ich immer, die kommen auch manchmal im Winter wieder.
Kommen die ans Fenster?
Nein, die kommen zum Nest und überprüfen, ob es noch irgendwie funktionsfähig ist und bauen ein wenig herum. Und dann gehen sie wieder, aber eigentlich fängt es dann ab, keine Ahnung, ab jetzt März oder so, fangen die dann tatsächlich an, dieses Ding zu bauen. Also die beobachte ich und daneben habe ich auch immer einen Plastiksackerl beobachtet, das genau daneben im Baum gehängt ist. Und wie ich jetzt auf Urlaub war, über Weihnachten bin ich zurückgekommen und das Plastiksackerl war weg.
Und es hat was mit den Krähen zu tun?
Hat überhaupt nichts mit den Krähen zu tun, okay. Aber da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass du eine emotionale Beziehung zu einem Plastiksack aufbauen kannst. Nur so als Nebengeschichte.
Vielleicht ist das nächste Hobby, Plastiksackerln beobachten.
Das nächste Hobby wird sein, das wissen wir eigentlich eh schon fast.
Nein, das dürfen wir
gar nicht sagen.
Nein,
da werde ich total involviert.
Jetzt bleiben wir mal hier beim Birden und beim Vögel beobachten. Okay. Die Krähen sind ja super. Vielleicht versuchen wir es noch näher zu, weil Krähen kommen gar nicht vor, aber Krähen sind eigentlich super spannend. Mhm. Vielleicht laden wir noch irgendjemanden zu Krähen ein.
Bestimmt, ja. Total spannende Tiere. Okay. Da habe ich ja ganz furchtbare Geschichten zu Krähen.
Es gibt ganz tolle und ganz furchtbare, glaube ich. Okay. Aber wie ihr merkt, wir haben selber wenig Ahnung vom Vögelbeobachten.
Überhaupt keine.
Und deswegen sind wir hier nicht eure ExpertInnen fürs Birding, sondern eure Abenteuerfreundinnen.
Das ist sehr lieb gesagt.
Das wäre schön. Wir würden gern eure Abenteuerfreundinnen und BegleiterInnen sein bei dem Versuch, irgendwie was Neues auszuprobieren.
Ja, weil alles, was ihr im Curious Radio entdeckt, entdeckt ihr mit uns. Also wir entdecken das für euch und mit euch.
Ja.
Und ich hoffe, dass ihr uns ein Stück begleitet.
Ja. Und bevor wir jetzt an Sandra übergeben, wollte ich noch gerne eine Telefonnummer durchgeben. Kannst du sie auswendig?
Ganz wichtig. 0043,
so beginnt es mal.
Okay, für Österreich, weil ihr das noch nicht gehört habt.
Dann geht es 676.
Wir blättern im Magazin.
Das ist wirklich...
Ganz vorne ist sie.
Ja, oder hinten beim Segeln.
Ganz vorne.
Da beim Segeln. Okay, also unsere Service-Hotline, wofür ist die da? Die Service-Hotline können sich alle melden über WhatsApp oder Signal, uns Sprachnachrichten am liebsten schicken. Ihr könnt auch dazu sagen, ob wir die verwenden dürfen oder nicht. Wir würden nochmal nachfragen. Jedenfalls wollen wir einfach von euch hören, wie es euch geht. Habt ihr schon mal Vögel beobachtet? Habt ihr das noch nie gemacht? Seid ihr die totalen Experten und wir mal reden da totalen Blödsinn und ihr wollt uns fact-checken?
Aber nicht nur das, sondern auch ganz generell, das ist quasi euer direkter Draht zum Curious Mac oder direkt in die Redaktion. Und wir haben ja in diesem Magazin unterschiedliche Segmente und eines davon ist beispielsweise, dass wir die Sammlungen von Menschen featuren. In dieser Ausgabe gibt's eine Sammlung von ganz tollen Briefmarken von Bogi. Falls ihr irgendwas habt, das ihr herzeigen wollt oder uns Empfehlungen geben
vielleicht
wollt.
Vielleicht hat jemand eine Vogelfedersammlung zum
Beispiel.
Stimmt,
das wär extrem passend.
Ja. Okay, dann, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Dann einfach
melden.
Sprachnachricht, Foto schicken, direkter Draht zum The Curious Magazine.
Okay.
Und am besten abspeichern. In
Hier kommt
Telefon.
Die Nummer. 0043 676 67 13 997.
Ich finde schön, dass eine 13 drin ist.
Ist eigentlich schön, oder? 0043 676 67 13 997.
Mhm.
Geht sich aus. Okay.
Gut, das
und
heißt
damit
aber,
sagen wir Tschüss.
Das war's von unsererseits. Und die erste Folge in The Curious Radio kann damit beginnen.
Danke, Sandra.
Meine Kindheit war sehr naturnahe. Ich bin in Niederösterreich, einige Kilometer südlich von Wien, aufgewachsen. Eine kleine Gemeinde am Rande eines Auwaldes. Mein Opa ist jeden Tag nach der Schule mit mir und meinem Cousin in den Wald gegangen. Darauf hat er bestanden, bei jedem Wetter. Wir haben Bäume bestimmt, Schmetterlinge beobachtet, Steine gesammelt, Verstecken gespielt und Pfeil und Bogen aus Holzstücken gebastelt und damit dann um die Wette geschossen.
Das ist wirklich ein Vogelparadies. Ich glaube kaum, dass es viele Gebiete gibt, wo man da geht in der Früh. Was da für Vögel sind, das ist unwahrscheinlich.
Das ist mein Opa. Wir sitzen auf seinem Balkon und schauen abwechselnd mit seinem Feldstecher in die Landschaft.
In den Baum da unten, das sind das auch Vogelhotel. Da unten gleich.
Der,
nein, da unten. Da, der. Da sind viele Vögel drinnen, die da nisten. Meisen, Rotschwänzchen sind da, so Grünlinge, habe ich schon gesehen, Stieglitz sind da.
Er ist, man hört es hier ganz gut, ein leidenschaftlicher Vogelbeobachter. Jeden Morgen dreht er seine Runden durch den nahegelegenen Wald.
Vor kurzem erst bin ich weggegangen, da bin ich mir vorgekommen wie ein Safari-Park. Ja, da siehst du immer was. Ich gehe gern in da, was ich da schon was gesehen habe. Das Größte, was ich je erlebt habe, war, da bin ich mit der Elfi spazieren gegangen.
Elfi, das ist meine Oma.
Das war ein Spätherbst. Ein schöner Tag. Das muss gewesen sein, so Mitte September, Ende September war das. Ein schöner Tag, ein wunderschöner Tag. Wir gehen darauf, wir fahren mal schauen. Wir sind in der Wiese über 50 Störche. Und über der Bisting drüber, da ist auch so eine Wiesenfläche, waren nochmal 50. Und wir haben es beide gezählt, es waren über 100 Störche. Das habe ich ein einziges Mal im Leben habe ich das gesehen. Da reden wir heute noch drüber oft. Kannst du dich noch erinnern, wie wir die Störche gesehen haben? Über 100 Störche. Ich habe seit 102 Störche.
Als mich die KollegInnen vom The Curious Mac gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, einen Beitrag über Birding, also Vogelbeobachtung als Hobby zu machen, habe ich direkt Ja gesagt. Dabei bin ich vielleicht gar nicht unbedingt die beste Person dafür. Sorry, Curious Mac, dass ihr das so erfahren müsst, aber im Gegensatz zu meinem Opa hat mich das Beobachten von Vögeln irgendwie nie so richtig abgeholt. Schmetterlinge oder kleine Säugetiere fand ich als Kind viel cooler. Auf unseren Spaziergängen gab es immer irgendwas zu sehen. Feldhasen, die am Wegrand saßen, Nutria, das sind kleine Biberratten und andere Säugetiere, die am Flussbett auf der Suche nach Nahrung waren, ein hohler Baumstamm, in dem man sich super verstecken konnte. Aber mit den Jahren ist meine Verbindung zur Natur irgendwie schwächer geworden. Und im Wald war ich gefühlt seit Jahren nicht mehr. Also zumindest nicht so richtig, nicht bewusst, um Tiere oder Bäume zu beobachten. Ach ja, und die Vogelstimmen, die ihr hier im Hintergrund hört, die kommen von einer Schallplatte. Vogelstimmen Mitteleuropas. Ich habe sie vor circa einem Jahr auf dem Flohmarkt gefunden und fand sie irgendwie witzig. Am Cover der LP ist eine Eule mit weit aufgerissenen Augen drauf. Der Titel ist groß und leuchtend, bisschen trashig einfach. Ich habe sie damals mitgenommen und jetzt spielt sie in meiner Wiener Altbauwohnung. Also zumindest, bis meine Katze die Nadel des Plattenspielers attackiert.
Fuck, Lingo.
So als würde sie sagen, Sandra, das bin übrigens ich, es reicht jetzt. Und es reicht wirklich, also mit dem Vogelgezwitscher aus der Dose und mit den verblassenden Erinnerungen an die Erlebnisse im Wald. Für mich war klar, ich brauche dringend ein Abenteuer in der Natur. Und diese Recherche, die kommt da genau zum richtigen Zeitpunkt. Also habe ich mich auf die Reise gemacht, um der Vogelbeobachtung nochmal eine Chance zu geben. Ich will herausfinden, was macht Birding aus? Wieso sind so viele Menschen von der Vogelbeobachtung fasziniert? Und wer sind die Menschen, die leidenschaftlich gerne in den Himmel schauen?
Gleich 3, bitte steigen Sie ein.
Ich sitze in einem ICE Richtung Frankfurt.
Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges.
Dort muss ich umsteigen, um meine Enddestination zu erreichen. Freiburg. Freiburg ist eine Stadt im Südwesten Deutschlands, in Südbaden. Ich treffe dort Kalle Nebenhagen. Er ist Vogelbeobachter und YouTuber. Und er ist ein Nerd. Und ich meine das echt mit viel Liebe und im allerbesten Sinne. In seinen Videos macht Kalle Deep Dives zu allen möglichen Vogelarten und erklärt, wie man Vögel erkennen und zuordnen kann. Also im Gegensatz zu meinem Opa ist Birding für Kalle nicht mehr nur ein Hobby. Er hat mittlerweile unter anderem ein Buch über die Bestimmung von Vogelarten geschrieben, bietet geführte Beobachtungen an. Kurzum, er hat sein Hobby längst zum Beruf gemacht. Kalle und ich haben uns für einen Waldspaziergang der etwas anderen Art verabredet. Dazu aber gleich mehr. Vorher muss ich erstmal 10 Stunden Bahnfahrt hinter mich bringen.
Ausstiegsseite hier dann bitte in Fahrtrichtung links.
Als ich in Freiburg aus dem ICE steige, fällt mir sofort auf, wie grün die Stadt ist. Und ich denke mir, dass ich noch nie so viele Fahrräder auf einem Haufen gesehen habe. Also außerhalb von Holland. Freiburg ist eine
Fahrradstadt, auf jeden Fall. Es gibt hier sogar Autobahnen? Nee, wie heißen die?
Das ist Felix. Früher waren wir Arbeitskollegen. Heute darf ich bei ihm und seiner Freundin Lea übernachten.
So Fahrradschnellstraßen.
Genau, das ist Lea. Die beiden leben schon lange in Freiburg.
Und da kannst du praktisch durch die ganze Stadt fahren, ohne von irgendwelchen Ampeln oder Autos belästigt zu werden.
Ja, aber es ist vor allem, und das möchte ich wirklich ganz unironisch sagen, die ganze Zeit gutes Wetter quasi. Das finde ich eigentlich, das war für mich, so dumm das klingt, aber ich habe damals, als ich von zu Hause weggezogen bin, gegoogelt, was die wärmste und sonnenreichste Stadt Deutschlands ist. Und dann kam Freiburg und dann bin ich da hingezogen. Und es stimmt.
Okay, kurze Werbeeinschaltung für Freiburg. Freiburg gilt als Sonnenstadt, obwohl die Stadt 2024 nur auf Platz 2 im Städteranking der wärmsten Städte Deutschlands landet. Auf Platz 1 ist Waghäusel. Das ist eine Stadt, die ebenfalls in Baden-Württemberg liegt. Okay, ja, aber Platz 2 ist jetzt auch nicht schlecht. Aber wegen dem tollen Wetter bin ich eigentlich gar nicht hier, sondern deswegen.
Ansonsten würde ich sagen, ein besonderer Punkt von Freiburg ist, dass es so mitten im Wald liegt. Also es ist ja eigentlich so umgeben vom Schwarzwald. Ich finde, das ist eigentlich schon relativ einzigartig für eine deutsche Stadt. Das kennen sonst, glaube ich, keine, die so praktisch umgeben ist von Wald. Und eigentlich egal, wo du bist in der Stadt, ich würde sagen, innerhalb von 10, 15 Minuten bist du im Wald.
Der Schwarzwald ist eine der artenreichsten Regionen in Deutschland. Hier gibt es besonders viele verschiedene Vögel. Unter anderem deshalb, weil es sehr dichte Nadel- und Mischwälder gibt, aber auch Wiesen und Moore. Die Region liegt auf 200 bis 1400 Metern Seehöhe und das wiederum führt dazu, dass es unterschiedliche Klimazonen gibt. Und der Schwarzwald liegt entlang von Zugvögelrouten. Es gibt noch andere Gründe, aber long story short, der Schwarzwald ist das Zuhause von sehr vielen unterschiedlichen Arten. Und auf genau diesen Artenreichtum habe ich es auf meiner Reise abgesehen. Guten Morgen.
Morgen.
Es ist kurz vor 4 Uhr morgens. Ich bin auf dem Weg zu einem Waldstück unweit von Freiburg. Dort bin ich mit Kalle Nebenhagen verabredet. Kalle hatte ich euch ja schon vorgestellt. Er ist Vogelbeobachter und YouTuber und er kennt sich ziemlich gut mit Vogelbeobachtung aus. Auf seinem YouTube-Kanal Ornithologie für Anfänger erklärt er, wie man dabei am besten vorgeht und wie man verschiedene Vögel bestimmen und erkennen kann. Und das soll er mir heute erklären.
Und zwar ist es zwischen Emmending und Reute. Hier, kennen Sie das? Das dürfte so ein Parkplatz sein.
Gibt es keine Adresse, oder?
Nee.
Ich kenne Kalle eigentlich nur von einem telefonischen Vorgespräch. Das wird mir früh morgens im Taxi auf einmal klar. Ich treffe gleich einen unbekannten Mann, alleine, in einem Wald, nachts. Okay, vielleicht habe ich mich da ein bisschen reingesteigert, aber ich meine, hey, Kalle könnte genauso gut ein Serienkiller sein. Und spätestens jetzt fühlt sich alles wirklich abenteuerlich an.
So, und jetzt müsste dann mal eine Abbiegung nach links möglich sein. Jetzt genau hier. Ja.
Als wir schließlich das Waldstück erreichen, ist Kalle schon da.
Ein Stück weiter. Ja, genau. Ah ja, ich glaube, da werde ich schon erwartet. Dankeschön.
Und Spoiler, Kalle ist kein Serienkiller, sondern ein echt netter Typ.
Hi, guten Morgen. Wie geht's dir?
Gut, und dir?
Auch gut. Nein. Du.
Groß, aschblondes, kurzes Haar, Brille, sehr sympathisches Lächeln. Er ist in meinem Alter, also fast. Ich bin 31 und Kalle ist 26. Es ist ein Maimorgen, aber saukalt. Mein iPhone zeigt an 4 Grad. Ziemlich schlechte Leistung für die sogenannte Sonnenstadt, finde ich. Kalle ist mit dem Fahrrad gekommen, er wohnt bloß ein paar Kilometer entfernt. Als wir in den Wald gehen, reibt er seine Handflächen aneinander und steckt die Hände in die Jackentaschen.
Das ist echt noch frisch. Ich bin froh, die Hände in der Tasche haben zu können.
Gut. Den Luxus habe ich jetzt nicht, denn ich dokumentiere unseren frühmorgendlichen Spaziergang ja mit dem Aufnahmegerät. Aber dafür habe ich über das Mikrofon alle Geräusche noch mal ein bisschen intensiver am Ohr. Und das, was ich da höre, ist wirklich gigantisch. Im Wald ist es dunkel. Durch die Baumkronen ist zwar schon so ein grüner Lichtstreif zu sehen, der den Sonnenaufgang ankündigt, aber die dichten Blätter lassen das Licht noch gar nicht so richtig durch. Und aus dieser Dunkelheit erhebt sich auf einmal ein echtes Vogelkonzert.
Man merkt wirklich, wie so nach und nach die Vögel dazukommen.
Genau aus dem Grund haben wir uns so früh heute getroffen. Das ist wirklich eine, ich finde es immer eine ganz besondere Erfahrung. Und selbst für Leute, die sich jetzt nicht primär für Vogelbeobachtung interessieren, ist das schon auch immer was, wofür sich die Leute begeistern können, habe ich das Gefühl, weil es einfach so dieses, die Natur erwacht und man merkt, wie es langsam lauter und heller wird und wärmer. Das ist schon auch was, was, glaube ich, alle in irgendeiner Form faszinieren kann.
Also wir stehen in diesem Waldstück und auf einmal ist es wahnsinnig laut um uns herum. Und während die Vögel immer lauter werden, werde ich gefühlt immer ruhiger.
Ja, und ich finde, es erdet total. Also egal, ob man jetzt die Vögel bestimmt oder nicht, es ist irgendwie sowas ganz Beruhigendes. Und man, oder für mich ist es immer so, dass ich da dann die Möglichkeit habe, mal so aus dem Alltag auszusteigen und einfach, ja, im Moment zu sein, an wenig anderes zu denken. Also das, was für andere vielleicht Meditation ist oder ja, was manche auf jeden Fall auch beim Sport haben. Das ist, finde ich, auch was, was man bei der Vogelbeobachtung haben kann. Dass man einfach wirklich total im Moment ist und an nichts anderes denkt, irgendwie so auch konzentriert ist in irgendeiner Form. Ja, das hat, finde ich, auf jeden Fall was.
Ja, ich kann das irgendwie nicht so richtig gut beschreiben, aber diese Mischung aus dem Geruch der Bäume, das konzentrierte Hören der Vogelstimmen, das Knacken der Äste, über die wir laufen, das hat mich irgendwie wieder total in meine Kindheit zurückversetzt. Und für einen kurzen Moment war ich wieder mit meinem Opa im Wald. Ich habe diese Begeisterung für Vögel bisher ja nicht wirklich mit meinem Opa teilen können. Aber wie wir hier so im Wald stehen, so früh morgens und der Natur lauschen, ja, das hat irgendwie was, um es mit Kalles Worten zu sagen. Um uns herum sind ungelogen 20 verschiedene Vogelstimmen zu hören, die sich wild übereinander legen. Und ich habe wirklich Mühe, die einzelnen Stimmen herauszufiltern. Also immer, wenn ich versuche, mich auf eine Stimme zu konzentrieren, verliere ich sie im nächsten Augenblick. Und Kalle, der bestimmt einfach einen Vogel nach dem anderen, nur am Gesang.
Jetzt noch ein Buntspecht trommeln. Tatsächlich hört man von da hinten auch schon den ersten Trauerschnäpper. Es gehört zum Mittelspecht. Das ist die Singdrossel. Jetzt hört man hier schon die erste Kohlmeise. Die ist dit düt 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 düt. Ich bin da oben. Das ist jetzt ein Star, das zick, 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 zick. Viel mehr ist das gar nicht. Das gehört zum Grauschnäpper. Und die Vogelstimme, die man hier relativ nah hört, ist wieder die Mönchsgrasmücke. Hier ist jetzt immer wieder noch ein Zilpzalp zu hören. Das ist der Regenruf vom Buchfink. Ah, ein Kleiber.
Okay.
Haben wir heute Morgen ja auch gemerkt, wie eigentlich fast alles akustisch erstmal läuft, also gerade im Frühling. Das ist das Schöne.
Ja, das ist ein bisschen mein Glück. Ich habe nämlich keinen Feldstecher dabei. Aber weil die Baumkronen aktuell so satt und dicht sind, hat man momentan eh fast keine Chance, die Vögel so richtig zu Gesicht zu bekommen. Mentale Notiz für mich, das nächste Mal Feldstecher mitbringen. Aber auch ohne visuelle Komponente ist der Morgen für mich wirklich eindrucksvoll.
Ja, es ist einfach, ich finde es jedes Mal wieder besonders, auch ja, dieses frühe Aufstehen, klar macht das nicht immer Spaß und ich bin auch irgendwann froh, wenn die Saison dann endet und man im Winter auch einfach nachmittags oder tagsüber unterwegs sein kann, weil eh nicht viel singt. Aber es ist jedes Mal dann auch eigentlich in dem Moment, wo es vorbei ist, auch schon wieder die Vorfreude aufs nächste Jahr, wenn es dann im Frühling wieder früh losgeht. Weil es einfach, ja, es ist nochmal was ganz anderes. Es ist so besonders, wenn so viele Arten da sind, wenn so viel mehr zu beobachten ist und auch diese Veränderung zu sehen oder zu hören ist von Woche zu Woche, wie neue Arten da sind oder wie manche Arten wieder leiser werden oder ja, so diesen Zyklus übers Jahr zu begleiten, finde ich echt total interessant. Thank you.
Kalle und ich sind einige Stunden unterwegs, in denen er mir alles Mögliche über Vögel erzählt. Meine Top 3 Vogel-Fun-Facts habe ich hier übrigens für euch zusammengetragen als Gesprächsopener für eure nächste Homeparty. You're welcome. Erstens, Stare können andere Vögel sehr gut nachmachen.
Die singen zum Beispiel gerne wie der Pirol, also dieses Flöten, weben die gerne mit in ihren Gesang ein. Finde ich immer interessant, weil die Pirole kommen im Ende April, Anfang Mai bei uns an. Die Stare kommen im Februar an oder sind vielleicht auch das ganze, den ganzen Winter auch bei uns. Und die singen dann zum Teil diesen Pirolgesang im Februar oder März, wo die schon längere Zeit nicht mehr mit einem Pirol in Kontakt gekommen sind. Also die merken sich dann den Gesang vom Vorjahr. Die überwintern auch in verschiedenen Orten, also haben auch dort keinen Kontakt zueinander. Und wenn sie dann hier wieder sind und anfangen zu singen, dann ist auf einmal der Pirolgesang wieder mit dabei.
Zweitens, der Kuckuck kann die Eier anderer Vögel imitieren.
Auch das wieder ein spannender Vogel. Der einzige Vogel bei uns, der ja nicht selbst brütet, der daher, oder ja, die legen anderen Vögeln, meist deutlich kleineren Vögeln, ein Ei ins Nest und schmeißen ein anderes raus. Und ja, in der Hoffnung, dass das nicht auffällt, brütet dann der Teichrohrsänger oder das Rotkehlchen oder die Mönchsgrasmücke den jungen Kuckuck aus. Der Kuckuck schlüpft zuerst, wirft dann die Eier der eigentlichen Vögel, also die eigentlichen Jungvögel des Wirtsvogels aus dem Nest. Und weil die Eltern dann so einen heftigen Futtertrieb haben, füttern die dann diesen jungen Kuckuck, obwohl der später dann sogar meistens deutlich größer ist als die eigentlichen Eltern. Auch das wieder finde ich sehr, sehr spannend. Wenn man da noch weiter in die Tiefe gehen will, da gibt es dann Vögel oder Kuckucke, die weiblichen Kuckucke müssen aufpassen, dass sie ja nicht entdeckt werden dabei. Und dadurch, dass die Wirtsvögel, also ein Rotkehlchen-Ei, sieht ganz anders aus als ein Teichrohrsänger-Ei. Und die Kuckucke sind darauf geprägt, sozusagen das Ei des Wirtsvogels perfekt nachzumachen. Das heißt, ein Kuckuck, der selbst bei einem Teichrohrsänger geschlüpft ist, der kann dieses Ei imitieren, kann aber bei einem Rotkehlchen das Ganze nicht machen. Und insofern gibt's da, ja, die Weibchen sind da total spezialisiert auf eine bestimmte Vogelart, was das Ganze für mich zumindest noch mal interessanter macht.
Und drittens?
Es gibt tatsächlich auch Arten, bei denen die Weibchen um die Männchen balzen.
Welche sind das zum Beispiel?
Das sind die Wassertreter bei uns. Also die brüten nicht bei uns, aber dann weiter im Norden in Skandinavien oder Grönland in der Arktis. Also das Odinshühnchen und das Thorshühnchen.
Odin und Thor, wie geil.
Ja, das ist so, also macht eigentlich keinen Sinn, warum die so heißen. Das ist tatsächlich noch ein Relikt aus der Nazi-Zeit.
Wait, was? Also, okay, tatsächlich heißen diese Vögel bis 1937 schmalschnäbliger Wassertreter und plattschnäbliger Wassertreter und wurden später vom deutschen Vogelkundler Günther Niethammer umbenannt in Odinshühnchen und Thorshühnchen. Quasi als Hommage an die germanische Kultur, die die Nationalsozialisten so verehrten. In der Recherche bin ich dann in so ein kleines Rabbit Hole gekippt, denn dieser Günther Niethammer, der war nicht nur Ornithologe mit Nazi-Ideologie, er war auch Mitglied der Waffen-SS und für einige Zeit Wachmann im KZ Auschwitz. In Auschwitz hat er die Vogelwelt untersucht. Allein dieser Satz ist schon total crazy. Und seine Untersuchungen, die wurden anschließend auch veröffentlicht, unter anderem in den Aufzeichnungen des Naturhistorischen Museums in Wien. Später beim Krakauer Auschwitz-Prozess wurde auch Günther Niethammer verurteilt. Erst zu 8 Jahren und dann nach Revision zu 3 Jahren Freiheitsstrafe. Und nach diesen 3 Jahren passierte das, was wir aus der Biografie von vielen Tätern der NS-Zeit kennen. Er ging seinem Beruf nach, so als wäre nichts gewesen. Im Gegenteil. Von 1968 bis 1973 war Niethammer sogar Präsident der Deutschen Ornithologengesellschaft. Uff, ziemlich krass. Also Die Biografie von Niethammer, die habe ich hier stark verkürzt erzählt. Es geht ja eigentlich um Vögel in diesem Podcast. Aber falls euch das Thema interessiert, findet ihr Infos zu ihm zum Beispiel auf der Website der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Aber wie sind wir hier eigentlich gelandet? Ach ja, das Tor und das Odinshühnchen. Abgefahren. Mittlerweile ist es Morgen im Schwarzwald. In den letzten Stunden hat Kalle den Gesang von unzähligen Vogelarten bestimmt, was mich ziemlich beeindruckt hat. Aber bevor wir uns verabschieden, will ich sein Wissen nochmal testen.
Ich wollte noch was vorspielen
und spiele einige der Vogelstimmen meiner Schallplatte auf dem Handy ab.
Ja, das sind wieder Ruf und Gesang von Tirol. Ich fand, unser hat sich noch schöner angehört.
Ja, ich bin jetzt auch so im Vergleich, ist die Platte ziemlich lahm.
Ja, okay, keine große Challenge für Kalle. Zum Abschied schenkt er mir sein Bestimmungsbuch. Darin sind viele verschiedene Vogelarten abgebildet und man lernt darin, ihren Gesang zuzuordnen. Fürs nächste Mal sozusagen. Und diese Gelegenheit, die kommt für mich schnell. Denn noch am selben Tag geht meine Reise weiter. In den Norden von Baden-Württemberg, nach Karlsruhe. Ich bin nämlich noch nicht fertig mit meiner Vogelreise.
Die Türen schließen automatisch. Vorsicht, weil der Asphalt ist dunkel.
Karlsruhe ist die Fächerstadt. Vom hochgelegenen Karlsruher Schloss aus gesehen ist die Stadt fächerförmig angelegt. Okay, Fairness halber auch kurze Werbeeinschaltung für Karlsruhe. Genauso wie in Freiburg ist Karlsruhe eine der wärmsten und sonnigsten Städte Deutschlands. Einige hier sagen sogar, die Stadt mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland überhaupt. Wowie. Ich bin auf dem Weg zum Hauptfriedhof von Karlsruhe. Ich will wissen, wie Birding in der Stadt funktioniert. Wo beobachtet man Vögel, wenn man keinen Wald vor der Haustür hat? Das will ich von Vero Mischitz wissen. Sie ist kein Vogelnerd in dem Sinne, sie ist Biologin und beobachtet leidenschaftlich gerne alles, was sich in der Natur so abspielt. Also Vögel, Moose, Insekten, Bäume etc. Und sie ist Comiczeichnerin und hat bereits mehrere Vogelbücher geschrieben und illustriert. Ich treffe sie, weil mich ihr ganzheitlicher Ansatz in der Natur interessiert. Und wieder ist sie vor mir am Treffpunkt.
Hi, guten Morgen. Hallo, Sandra, hi. Schön, dich kennenzulernen, oh, okay. Alles gut.
Den Friedhof als Treffpunkt hat übrigens sie vorgeschlagen.
Das konntest du natürlich nicht wissen, als du meintest, Friedhof ist ein guter Ort, aber ich liebe Friedhöfe.
Ja, ich auch. Also tatsächlich, ich bin ja in Düsseldorf aufgewachsen, ganz in der Nähe vom Nordfriedhof. Und das ist ein ganz großer alter Friedhof. Und meine Mutter ist tatsächlich immer mit uns auf den Friedhof gegangen, wenn sie meinte, wir brauchen ein bisschen Bewegung.
Der Friedhof hat einen wunderschönen alten Baumbestand. Es gibt unzählige Nadel- und Laubbäume. Und es ist wahnsinnig ruhig.
Das ist immer ganz gut, wenn es ein ruhiger Ort ist, wo die Vögel ungestört sind und viele Versteckmöglichkeiten haben, viele Möglichkeiten haben, Futter zu finden, dann ist die Beobachtungswahrscheinlichkeit einfach höher.
Wir schlendern über das Friedhofsareal, das aus verschiedenen Gärten und Abschnitten besteht. Und dann gibt gleich zu Beginn mein Mikro den Geist auf.
Aha, jetzt muss ich Batterien wechseln. Gut, dass das jetzt passiert.
Alles halb so schlimm, Batterien gewechselt, weiter geht's. Das Wetter ist gut, also es ist deutlich wärmer als am Vortag im Wald und noch einen Vorteil hat der Ausflug auf dem Friedhof. Man kommt den Vögeln viel näher. Vero hat auch ein Bestimmungsbuch dabei, in dem sie hin und wieder blättert. Und sie hat ihr Smartphone parat. Darauf nutzt sie eine App zur Bestimmung der Vogelstimmen.
Ich versuche mal, diese Tauben zu kriegen. Ich verwechsel die nämlich immer.
Also sie meint hier die Ringel und die Türkentaube. Die haben einen sehr ähnlichen Gesang und wenn man nur den hört, ist es oft schwierig, die feinen Unterschiede auszumachen. Auch für die App.
Es heißt, die Türkentaube ruft, macht dreimal Hu und die Ringeltaube macht eben fünfmal Hu. Und da ist sich die App dann nicht mehr ganz so einig mit dem, was man so an Erfahrungswerten gesammelt hat.
In der App kann man sich die aufgenommenen Vogelstimmen übrigens speichern und später nochmal reinhören. Vero ist gern in der Stadt zum Vogelbeobachten unterwegs. Urban Birding nennt man das.
Ja, was an der Vogelbeobachtung, glaube ich, generell so schön ist, dass man, klar, man kann irgendwo hingehen, wo es besondere Lebensräume gibt. Man kann es aber auch zu Hause machen, also im eigenen Garten, auf dem eigenen Balkon, beim Futterhäuschen, sogar vom Wohnzimmerfenster aus, wenn man zum Beispiel nicht mehr mobil ist oder aus irgendwelchen Gründen, gibt es trotzdem immer eine ganze Menge zu sehen und zu beobachten, auch in der Stadt. Und ich glaube, das macht das Urban Birding so interessant für viele, weil ja nun mal viele Menschen in den Städten leben. Und man vielleicht den Eindruck gewinnen könnte, dass in den Städten gar nicht viel Natur ist, nicht viel los ist. Und das Urban Birding zeigt eigentlich das genaue Gegenteil.
Ja, und damit unsere Städte zu, ich sag's jetzt mal überspitzt, Vogelparadiesen werden können, können wir, wenn wir Grünflächen in der Stadt haben, mithelfen.
Also wenn man das möchte, dann kann man schauen, dass der Garten so ganzheitlich eben tierfreundlicher wird. Also es würde zum Beispiel bedeuten, dass man, wenn man Sträucher neu pflanzt oder einen Baum neu setzen will, das kann man sich überlegen, ob man heimische Sträucher reinpflanzt, weil das ja auch wiederum Futterpflanzen sind. Sträucher sind generell gut, weil sie eben auch Schutz bieten, wo die Tiere sich dann zurückziehen können, wo sie eventuell nisten können und so wenig Rasen mähen wie möglich und auch gerne Wildwuchs zulassen auf den Rasenflächen. Also wir sehen sie auch hier, ne? Wenn man jetzt irgendwo nicht so häufig mäht, dann kommen auch die heimischen Wildkräuter wieder und dann habe ich automatisch wieder auch die Insekten mit dabei. Das sind so Sachen, die man machen kann und für Blütenstände und Stauden zum Beispiel, die kann man auch stehen lassen. Da sind ja auch Samen drin, da freuen sich dann die Distelfinken zum Beispiel drüber. Und auch andere samenfressende Vögel. Genau, also je unordentlicher der Garten ist, desto belebter ist er gleichzeitig auch.
Also mit anderen Worten, Vogelschutz bedeutet Insektenschutz, bedeutet Pflanzenschutz, bedeutet Naturschutz.
Was mich immer fasziniert hat, war auch als Biologin die Vielfalt der Lebewesen und wie einfach doch irgendwie alles immer miteinander verwoben und verknüpft ist. Und die Vögel an sich sind, glaube ich, generell ein ganz gutes Thema, um so reinzukommen in diese Naturbeobachtung, weil es eine relativ sympathische Tiergruppe gibt, ist und die auch gut zu beobachten sind. Und im Vergleich zu vielen anderen Tiergruppen, wie jetzt zum Beispiel Insekten, ja auch handelbar in ihrer Vielfalt und in ihrem Erscheinungsbild. Und entweder man bleibt bei den Vögeln, ich glaube, man kann da schon auch ein Leben lang glücklich mit werden, oder man geht von dort aus weiter und erschließt sich so Stück für Stück eben unsere belebte Welt nochmal neu. Und ich merke schon auch, dass das einfach schön ist, eine schöne Begegnung. Schöne Momente in der Natur, da ist man, kriegt man den Kopf wieder frei.
Ja, den letzten Teil, das hat Kalle so oder so ähnlich auch gesagt. Und ich merke das auch schon nach wenigen Stunden Birding-Erfahrung.
Und das sind halt so Momente, wo man einfach ganz im Hier und Jetzt ist. Das finde ich schön. Und immer auch noch was lernen kann über die Welt um einen herum. Irgendwas sieht, was vielleicht überraschend ist, was man vorher nicht wusste oder mit dem man nicht gerechnet hat.
Vero und ich laufen knapp 2 Stunden über den Friedhof. Und als wir uns schließlich verabschieden, will ich eigentlich am liebsten bleiben. Dieser Ort fühlt sich einfach super schön an. Als ich die Mikros zusammenpacke, merke ich, wie ruhig es in mir drinnen ist. Wie egal mir mein Smartphone in den letzten Stunden war. Ich lasse meinen Blick noch einmal durch die Baumkronen streifen. Vero muss weiter in Richtung Innenstadt und ich auch. Später verabschieden wir uns und für mich geht's jetzt wieder nach Hause. Am Weg zum Bahnhof bemerke ich, wie eine Krähe tief über mich hinwegfliegt und sich auf den nächsten Dachvorsprung setzt. In ihrem Schnabel hat sie etwas Essbares, aber von weit weg kann ich es nicht so genau erkennen. Ich bleibe stehen, beobachte sie und frage mich, ob ich sie vor 48 Stunden schon genauso aufmerksam beobachtet hätte. Vermutlich nicht. Das war eine Produktion von The Curious Mag. Gestaltet und recherchiert habe diese Folge ich, Sandra Herbsthofer. Alle Links und Infos zu den GesprächspartnerInnen findest du in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie gerne und teile sie mit deinen Freundinnen und Freunden. Alle Infos zu The Curious Mag findest du auch online.